die Gemeinde-Info-Veranstaltung geplant und da hatte ich schon auf dem Herz, nochmal über die Vision zu sprechen. Gerade auch für die, die neu dazukommen sind, kam ja auch jemand, der da gefragt hat, was ist denn eure Vision und so. Und das stimmt, wir haben da schon lange nicht mehr. Wir haben am Anfang drüber gepredigt und es schwingt, die Bildchen sieht man immer so im Hintergrund. Aber ich glaube, es ist schon was Wichtiges, was man vielleicht auch immer wieder wiederholen muss. Aber keine Angst, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Predigt, so boah, jetzt kommt halt das, was sich die Gemeindeleitung irgendwie ausgedacht hat, was wir tun sollen oder so, sondern es ist garantiert eine Predigt, wo du, auch wenn du vielleicht nicht zur Gemeinde gehörst und zugeschaltet bist oder so, wo du einfach Jesus erlebst, was sein Evangelium ist. Weil das ist unsere Überzeugung, dass das Evangelium ist und die Art und Weise, wie Jesus eben möchte, dass wir das hier vor Ort lebt und auslebt. Ihr seht die Bildchen hier im Hintergrund, nahbar, kostbar, sichtbar. Und die Bilder, die sind auch nicht einfach nur so, dass wir uns so überlegt haben, jetzt haben wir hier so eine Strategie und wie bringen wir das jetzt in Bildform, sondern der Weg war ein anderer. Und da will ich euch einfach auch ein Stück weit nochmal mit reinnehmen. Und zwar haben wir irgendwann halt Klausur gehalten, gebetet, weil wir gedacht haben, wir wollen was, wo wir einen Fokus kriegen als Gemeinde auch. Und ich habe im Gebet dann wirklich diese Bilder gesehen, also dieses Herz, diese Krone und diese Glühbirne. Also die Bilder waren eigentlich zuerst da. Und dann kam das, also ich bin mir nicht sicher, es gab noch einen Bibeltext, ob der noch zuerst über den Bibeltext gedacht habe und dann die Bilder, aber die Bilder waren ganz klar vor Augen. Und das war auch das, wo wir dann auch die Einheit gekriegt haben im Leitungsteam, dass wir gesagt haben, das passt. Also das ist jetzt nichts irgendwie aus meiner Sicht irgendwie nur Erfundenes. Und wir waren dann auch erstaunt, wie es dann auch zu der DNA, auch zu unserer Geschichte und zu dem, wie wir es mit Vaterherz und so weiter, Bewegung, wo wir geprägt sind, wie das wirklich einfach auch zusammenpasst. Von dem her glaube ich, ist es wirklich was, wo Jesus einfach uns als Wendepunkt mit auf den Weg geben will. Genau weshalb überhaupt Vision? Ich glaube, dass es wichtig ist, so wie ich es schon gesagt habe, für mich privat, auch beim Prophetischen, wenn ich weiß, wer ich bin, dann werde ich auch mehr zu dem, der ich sein soll, sozusagen. Also ich glaube, das bringt einfach ein Bewusstsein mit sich. Wenn ich Dinge bewusst mache und nicht vielleicht trotzdem mache, aber nicht bewusst, ich glaube, es gibt nochmal eine neue Dynamik und einen Fokus einfach. Wie so ein Lupe, ein Brennglas, wo das Licht nochmal gebündelt wird, wo mehr Kraft dann draus kommt. Und ich glaube, deshalb ist es auch hilfreich, einfach so kurz und prägnant sich das vor Auge zu führen. Der Bibeltext, der hinter dieser Vision steckt, und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich zuerst an den Bibeltext gedacht habe und dann die Bilder oder umgekehrt, das weiß ich echt nicht mehr, aber das ist Zachäus, die Geschichte um Zachäus. Und das ist jetzt aus Predigtsthema, wo ich eben die Vision mit reinnehmen, weil ich denke, das steht da auch drin, das ist nicht irgendwie jetzt reingelesen, sondern ich finde, da kommt es eigentlich vor, diese drei Elemente, nahbar, kostbar, sichtbar. Lesen wir mal, das ist in Lukas 19, mal gucken, nur anmachen, jetzt Lukas 19, 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war klein, zu klein, um über die Menge hinweg zu schauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Zünder kehrt er ein als Gast, murrten sie. Haben wir schon. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Amen. So, der erste Punkt ist nahbar. Und wir gehen an der Geschichte entlang. Nahbar, wer schafft Nähe in dieser Geschichte? So habe ich es mal genannt, der erste Punkt. Wer schafft Nähe? Die Situation ist ja eine Situation, wo Distanz eigentlich eine große Rolle spielt, also innere Distanz. Da ist ein Zachäus, der Steuereintreiber ist, der kein Ansehen hat vor der Bevölkerung, vor der jüdischen, weil es der Überläufer war, was weiß ich, der mit dem Erzfeind da Geschäfte macht und womöglich noch betrügt dabei. Und da war kein Durchkommen durch diese Menge. Und man kann sich, denke ich, schon so vorstellen, wie man es auch in der Kinderstunde oder so immer wieder mal gesehen hat, dass die wahrscheinlich auch nicht sich gerade Mühe gegeben haben, gerade bei ihm irgendwie Platz für ihn zu machen. Also das kann ich mir zumindest vorstellen, wenn sie gesehen hat, wer da sucht. Bei einem anderen Kleinwüchsigen wäre es vielleicht anders gewesen. Also da ist Distanz und aus zweierlei Hinsicht. Einerseits ist er körperlich irgendwie auch noch gehandicapt, er kann gar nicht über die Menge drüber sehen. Andererseits hat er das soziale Problem, dass sie ihn wahrscheinlich auch nicht durchlassen. Und so sucht er sich einen Weg durch diese Distanz zur Nähe. Und der erste Punkt ist, wer schafft Nähe? Die anderen. Da ist ganz klar der Text, nee, die anderen schaffen für den Zachäus eben keine Nähe. Weil die anderen, die sind eher das Hindernis in der Geschichte. Die werden ihm eher den Weg versperren. Und einerseits, denke ich, sind es ihre Ellenbogen, die vielleicht den Weg versperren, die ihn einen körperlich, weil er einfach klein ist, von Gestalt heißt es da, weil er schwach ist in ihren Augen. Das ist ja auch so was, wenn du einen schon schlecht irgendwie dem einen die Nase nicht gefällt von einem, dann siehst du auch alles mögliche andere schlecht, weil er klein ist und so. Und dann werden sie vielleicht auch sagen, guck mal, der ist zwar der große Steuereintreiber hier vom Herrn, aber viel mitgekriegt hat er auch nicht. Kräftig ist er nicht, schmächtig ist er nicht, den lassen wir da nicht durch. Der ist ein Loser und er kann sich da nicht durchsetzen. Das wären so die Ellenbogen. Und das andere ist eben diese Sichtweise, das Emotionale, die Wertung, die Abwertung, vielleicht die Blicke von der anderen. Dass er einfach auch spürt, da ist nicht nur das Körperliche nicht durchkommen, sondern die mögen mich auch nicht, die wollen mich da nicht. Die wollen mich da nicht durchlassen. Und auf dieser Weise ist kein Durchkommen. Also die anderen, das ist ziemlich eindeutig, schaffen ihm nicht die Nähe. Und selbst wenn er das jetzt von denen verlangen würde und sagen würde, wenn die anderen mich doch da durchlassen würden, dann würde ich zu Jesus kommen, würden sie es nicht machen. Und es wird scheitern. Er kriegt keine Nähe über die andere zu Jesus. Das ist der erste Punkt. Wer schafft Nähe? Zachäus vielleicht selber. Das ist ja auch ein Punkt in der Geschichte. Er lässt sich ja nicht abhalten von der anderen und das ist ja auch eine gewisse Stärke. Also dumm ist Zachäus definitiv nicht. Das ist nicht auf den Kopf gefallen. Man kann auch sagen, das sieht man auch an der Geschichte, wenn er wirklich nur ein wenig betrogen hat. Das ist ja auch oft so, dass mancher Verbrecher ja eigentlich auch eine ganz schöne Intelligenz an den Tag legt. Kriminelle Energie, sagt man da dazu zum Teil. Und diese Verbrecher, habe ich mir auch schon oft gedacht, wenn die ihre Intelligenz, also auch in große Organisationen, vielleicht in einen weltlichen Beruf leiten würden, dann hätten die vielleicht auch eine gute Stellung. Also die Intelligenz hat er wohl gehabt, so oder so. Und so geht er auch vor, der hat eine Strategie. Der lässt sich nicht abhalten von der Menge, die ihn abhält, sondern er guckt, wie komme ich jetzt daran, dass ich zu meinem Ziel komme, dass ich Jesus sehe. Und diese Strategie, dieses Denken, diesen Intellekt, den er da an den Tag legt, wo die anderen aber keine Rolle mehr spielen, die sind für ihn auch abgehakt. Er sieht einen Baum und er läuft voraus. Das ist auch seine Strategie. Er wartet nicht irgendwie, dass er gar nicht erst durch die Menge durch muss, versucht, dass er da irgendwie vorne rauskommt und klettert eben auf den Baum und sitzt dann oben in diesem Baum, in dem Maulbeerfeigenbaum und guckt von oben runter auf Jesus. Und jetzt kann man sagen, hat Zachäus sich dadurch Nähe verschafft. Auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, ist ein Schritt seinem Ziel nahe gekommen. Vielleicht hätte es ihm auch gereicht, einfach dieser Blick, wenn Jesus vorübergeht. Das war ja sein Ziel. Sein Ziel hat er vielleicht erreicht, aber Nähe hat er nicht erreicht. Er sitzt oben auf dem Baum, unten ist Jesus. Das Jesus-Geschehe zieht, wenn im höchsten Fall an ihm vorbei. Da ist keine Nähe. Es ist keine Nähe, wo er sein Intellekt und sein Engagement, auch sein religiöses Wolle da reinlegt, schafft ihm keine Nähe zu Jesus. Letztlich ist der Baum ein Stück weit auch Versteck von ihm. Es ist eine gewisse Nähe, er sieht ein bisschen was, aber er ist nicht wirklich dran. Wer schafft Nähe? Der Einzige, der in der Geschichte Nähe schafft, ist Jesus selber. Da heißt es, er zieht durch Jericho hindurch. Das finde ich eine ganz starke Passage auch in der Übersetzung. Er zieht durch, der geht durch die Menge durch. Das wirkt für mich so zielgerichtet. Er sagt ja auch, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das wirkt so zielgerichtet, wie er von vornherein sich vorgenommen hat, jetzt geht's zu Zachäus. Dem sind die anderen wurscht, sage ich jetzt mal mit Vorsicht. Die anderen sind ihm natürlich nicht wurscht, aber in dieser Situation geht es ihm nicht um die Menge. Ihm geht es nicht um die Menge, ihm geht es auch nicht um die Anerkennung der Menge. Er sieht den Einzelnen, der oben auf dem Baum sitzt und geht zu ihm und bleibt genau dort stehen, guckt hoch und spricht ihn mit Namen an. Heute muss ich bei dir einkehren in dein Haus. Er begnügt sich nicht, Jesus, im Bad der Menschenmenge. Er könnte jetzt schon am Ziel sein, sagt er, oh cool, guck mal, der Sohn Gottes ist gekommen, die Masse laufen mir nach und verherrlichen mich. Das ist doch das Ziel des Ganzen. Nee, das ist nicht das, was Jesus will. Und wenn man auf Vision kommt, das ist nicht die Gemeinde, die er will. Wenn 1000 Leute hier rumsitzen und ihm zujubeln, dann geht es ihm um diese Nähe, die er schafft, wo er Zachäus beim Namen nennt. Er sieht den Einzelnen. Und das heißt nicht, dass nicht Tausende hier rumsitzen dürfen. Aber wenn man das vergisst, dass man den Einzelnen sieht und sich damit begnügt, dass Leute den Stuhl wärmen, dann ist es nicht das Evangelium. Und dann ist es nicht das, was Jesus vorhat. Er sagt, Zachäus, komm schnell herunter, denn heute muss ich Gast in deinem Haus sein. Zachäus durchbricht den Teufelskreislauf zwischen dem, dass andere Menschen Zachäus davon hindern, zu Jesus zu kommen, dass er selber nicht an das Ziel kommt. Das Einzige ist wirklich so eine Nähe auf Distanz, wo man menschlich erreichen kann. Er durchbricht es und schafft echte Nähe. Nähe auf Augenhöhe. Und das ist der Punkt. Es ist eine Begegnung, wenn man Nahbarkeit leben will, ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Und das fand ich an der Geschichte, wo ich da nochmal reinguckt habe, wirklich spannend. Weil diese Augenhöhe, da sind beide im Bund. Zachäus und Jesus. Jesus ruft ihn in diese Nähe rein, aber Zachäus muss herabsteigen zu Jesus. Und das finde ich auch, also das hat mich echt auch berührt. Wir haben es vorher gehabt, Christoph hat ja auch gesagt, es ist Advent und auch das Lied mit dem König, Mensch gewordener Gott, der wirklich ganz tief herabkommt. Und da sieht man bei Zachäus, wie tief. Zachäus muss runtergehen nochmal zu dem Jesus. Das ist nicht ein Suchen nach einer Lichtgestalt und nach einem Hype, nach einem anderen geistlich, sondern er muss herabsteigen von dem Versteck, wo er sich reingeflüchtet hat, weil er gedacht hat, das ist die einzige Möglichkeit, Nähe Gottes zu erleben, die in mir bleibt. Und ich glaube, Jesus will das, will uns auf Augenhöhe begegnen und da sind wir eben mit drin, dass wir aus unserem Versteck rauskommen, dass wir aus dieser Distanzhaltung ihm gegenüber rauskommen und dann werden wir auch diese Nähe und sein Herz noch mehr erleben. Zachäus wird von Jesus eben nicht gezwungen, sich auf ihn einzulassen. Jesus sagt, ich muss heute bei dir einkehren. Aber es bleibt Zachäus überlassen, ob er sich darauf einlässt oder nicht. Ob er auf den Ruf runtergeht. Und Zachäus heißt, er kommt mit Freude runter und hat da irgendwas gespürt in Jesus, dass das nicht irgendwie ein Ruf ist für eine Mahnpredigt oder irgendwas, wo ihr einem Leviter liest. Sondern er hat sich irgendwie gefreut, dass er diese Einladung ausgesprochen gekriegt hat. Und das war der Grund, weshalb er sie angenommen hat, auch weshalb er runtergeklettert ist von seinem Baum. Und das ist der nächste Punkt, die Kostbarkeit, weil die kommt da auch vor. Nicht ganz so offensichtlich, aber doch ziemlich klar, finde ich. Zachäus ist Jesus wertvoll. Oder Jesus ist Zachäus wertvoll, beides kommt aufeinander. Jesus ist Zachäus wertvoll. Für ihn hat Zachäus im Blick. Er bleibt bei ihm stehen, nimmt sich Zeit für ihn. Schon allein das merkt man, dass er ihn wertschätzt. Jemand, den man verachtet, an den meidest ihr, an dem läufst du lieber vorbei. Er nimmt sich Zeit für ihn. Und dann heißt es da nur, dass er ihn anblickt. Und ich habe mir überlegt, das gibt ja das Sprichwort, ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Und ich bin mir 100% sicher, dieser Blick war eben auch nicht so ein Drohblick. Was machst denn du da oben? Was hast denn du da verloren, du Zöllner? Sondern ich glaube, dieser Blick hat eine Sprache gesprochen. Und dieser Blick war ein Blick voller Liebe, dass er gesagt hat, ich muss heute zu dir einkehren, weil ich dich lieb. Es ist ein Blick voller Liebe. Anders wäre es total schizophren, die Reaktion von Zachäus. Ich glaube, man erkennt es am Blick, ob man einem wertvoll ist oder nicht. Und Jesu Blick auf uns, Jesu Blick auf dich ist voller Liebe. Aufgeregt vor Freude klettert er runter. Vielleicht war es auch nicht nur der Blick, vielleicht war es auch die Stimme, mit der er Zachäus gerufen hat. Es war eben nicht das Wort, hey, komm du jetzt mal da runter, sondern ich glaube, es war eher das, hey, komm runter, ich will heute wirklich bei dir Gast sein. Das war ein Blick voller Liebe, voller Freundlichkeit, eine Stimme voller Freundlichkeit. Und da merkt man wieder auch bei dieser, wenn man es jetzt auf Vision nimmt, Kostbarkeit. Kostbarkeit zu leben ist nichts, wo du einfach nur so den Intellekt sagen kannst, so, das machen wir jetzt mal, sondern das hat mit unserer Herzenshaltung zu tun, mit dem Echten, mit ungeheuchelter Liebe. Wo mir andere Menschen wirklich wertvoll werden, da lebe ich Kostbarkeit ihnen gegenüber. Und denen wird es dann womöglich auch kostbar, Zeit zu verbringen mit einem. Kostbarkeit lässt sich nicht erzwingen. Das ist eine Herzenshaltung, haben wir gesagt. Auch Zachäus, der kann nicht sagen, hey, du musst mich jetzt lieben, Jesus. Sondern es geht einfach von Jesu Herz aus. Und das ist gut so. Er hat uns zuerst geliebt. Selbst wenn die Liebe nicht erwidert wird, oder nicht erwidert worden wäre von Zachäus, was mir immer schwerfällt zu glauben, aber das mag es auch geben. Aber selbst dann wäre er trotzdem voller Liebe und das Herz wäre voller Zuneigung ihm gegenüber. Das ist die eine Botschaft, dass wir Jesus nicht verbiegen können, dass er uns liebt, aber dass er uns liebt. Und das andere ist aber genauso das, dass wo ich andere Menschen als wertlos achte oder abwert oder denke, der taugt halt nichts, da darf ich mir genauso sicher sein, dass Jesus genau diesen Menschen wert achtet und dass genau dieser Mensch ihm unheimlich kostbar ist und dass ich mit meiner Herzenshaltung mich nicht gegen den Mensch nur wende, sondern gegen Jesus selber. Und das ist die große Herausforderung, wo man dann auch merkt an dem Text, was der Bevölkerung letztlich auch passiert. Da geht es nämlich nicht mehr nur um den Zachäus, da ist auch Jesus mit im Boot. Da sagt er, der ist mit mir Sünder und Zöllner. Ja, so ist es. Wo sie sich weiter gegen diesen Zöllner stellen sie sich gegen Jesus. Weil der steht auf seiner Seite. Vielleicht gar nicht auf das, was er getan hat. Oder ziemlich sicher nicht. Aber ich glaube, und das ist auch wichtig, das ist nicht das erste Thema bei Jesus, bei Zachäus, sondern einfach seine bedingungslose Liebe, seine Annahme und seine Nähe ihm gegenüber. Ich glaube, gerade diese Wertschätzung, wo wir die erleben, die Kostbarkeit in unserem Leben, wo wir Gottes Liebe erleben, da macht es uns liebesfähig für andere Menschen. Und auch liebesfähig für Menschen, die uns zuerst quer liegen. Da hilft uns Jesus, da ist er mit im Boot und er schenkt es uns. Das können wir auch nicht erzwingen, aber er ist die Quelle dessen. So wie ein Lächeln hervorbringt. Wo Jesus sich über mich freut, da stimmt es wirklich, dass die Freude am Herrn meine Stärke ist. Nicht, weil ich mich jetzt freuen muss, weil ich mir jetzt kostbar vorkommen muss, sondern weil von ihm Kostbarkeit und Freude mir gegenüber ausgeht und weil er eine Quelle dessen ist, in Jesus selber. Und da kommt der letzte Punkt, die Sichtbarkeit. Dann kommt erst die Sichtbarkeit. Das Ganze ist eine Bewegung von innen nach außen. Jesus schafft Nähe, Jesus zeigt seine Kostbarkeit Zachäus gegenüber. Und jetzt wird plötzlich ein verändertes Leben bei Zachäus sichtbar. Eine andere Einstellung nimmt er plötzlich ein über diese Aktion. Wie im Zeitraffer fast. Die aktive Jesus-Beziehung hat Auswirkungen aufs Zwischenmenschliche. So habe ich es gesagt, mal hier geschrieben. Das wird oft unter den Tisch fallen lassen. Aber Liebe Gottes ist zwischenmenschliche Liebe. Er zeigt sich im Zwischenmenschlichen. Sonst erfahren wir sie nicht und andere auch nicht. Deshalb ist die Sichtbarkeit, und das ist auch durchweg biblisch, ist immer auf die Liebe bezogen. An ihrer Liebe werdet ihr sie erkennen, heißt es. An ihrer Liebe untereinander werdet ihr sie erkennen. Mag einem jetzt nicht geistlich genug vorkommen, aber wenn du geistlich wachsen willst, dann musst du in der zwischenmenschlichen Liebe wachsen, die von Gott kommt. Alles andere ist vielleicht auch nice to have, aber das ist nicht der Kern. Und Zachäus hat die Auswirkung gehabt, dass er sagt, Herr, ich gebe die Hälfte meines Reichtums den Armen und wenn ich Leute die Steuer bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Also es war dort wohl auch gang und gäbe, dass die immer noch ein bisschen was für sich selber abzweigt haben bei der Steuer. Von dem her kann man davon ausgehen, dass er vielleicht auch der eine oder andere ein bisschen mehr verlangt hat und sich so ein bisschen persönlicher Reichtum verschafft hat. Und da sagt er eben, das will er zurückgeben, vierfach, also mehr, wie er eigentlich genommen hat. Und die Hälfte pauschal schon mal an die Arme. Zachäus fängt an, andere plötzlich liebevoll zu behandeln. Die, die er vielleicht davor ausgenommen hat. Und das ist eben nicht eine Gesetzlichkeit. Nicht, weil es ihm als Christ so gesagt wurde. Fand ich interessant. Da haben auch manche so Auslegungen wohl gehabt, so mit dem, da wird der Reiche gesagt, dass er jetzt erstmal die Hälfte abgeben sollen von ihrem Besitz, das wäre auch wieder so eine Gesetzlichkeit. Und dann denke ich, ja gut, jetzt bin ich reich, vielleicht auch nicht, reich sind ja eh die anderen erstmal, und jetzt gebe ich die Hälfte ab und dann bin ich da auf dem richtigen Dampfer. Aber bei Zachäus war das nicht so. Der kam selber auf die Idee, aus seinem Herz raus. Und Jesus sagt danach, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, Rettung widerfahren, weil das der Punkt ist. Er wird selber großzügig, andere gegenüber plötzlich. Und das ist eben Großzügigkeit. Das ist mehr wie Wiedergutmachung. Wiedergutmachung wäre nur der Teil, wo er verbockt hat, dass er den wieder gerade rückt. Von mir aus auf vierfach. Ist auch schon ein bisschen Großzügigkeit vielleicht drin, aber von mir aus das noch. Aber es geht noch um mehr. Er gibt sogar die Hälfte seines Vermögens der Arme einfach mal so. Das ist Großzügigkeit. Er wird großzügig anderen Menschen gegenüber und fragt da auch nicht, was das ihm bringt, sondern er will es einfach tun. Das ist ein verändertes Herz und nicht Gesetzlichkeit. Das heißt, Sichtbarkeit, wenn wir das leben wollen, heißt immer, dass es dem anderen gut tut. Da bin ich davon überzeugt. Dass ich dem anderen gut tue, dass ich ihm ein Segen werde, das ist Sichtbarkeit. Oder das ist das, was sichtbar wird dann in meiner Beziehung zu Jesus. Das Ich und mein Jesus als Geistlichkeit zu bezeichnen, wenn das alles ist, dann stimmt was nicht. Dann bin ich immer nur auf meinem Baum. Dann kann ich vielleicht von oben herab sagen, oh, ich habe die beste Sicht auf Jesus. Und wenn mir das schon in Sinn kommt, dass man selber die beste Sicht auf Jesus hat, dann kann ich darauf wetten, dass Jesus untersteht und sagt, komm herunter. Komm runter zu mir in meine Nähe. Und das wird dein Herz verändern. Du musst dein Herz verändern lassen. Das ist nicht die Sicht, die ich für dein Leben gedacht habe, dass du die beste Sicht auf Jesus hast, dass du der Checker bist im Geistlichen und alles weißt, sondern ich führe dich in zwischenmenschliche, geheilte Beziehungen rein. Ich schaffe es, dass um dich herum Menschen gern mit dir zusammen sind, dass Menschen in dir Gottes Liebe erfahren und durch dich, durch Tat, durch Blicke, durch Großzügigkeit, durch Offenherzigkeit, durch eine Begegnung auf Augenhöhe. Das ist so vielschichtig, was da passieren kann. Das lässt sich auch nicht nur auf hier Finanzen oder sowas. Das war das Zachäus-Ding. Aber das ist auch ein wichtiger Teil. Ich glaube, wenn es mal an Geldbeutel geht, dann sieht man wirklich, wie wichtig einem ein anderer ist. Aber das geht nicht nur darum, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, dass man eben von Herzen aus dann wirklich andere Menschen Gutes tun wollen. Und die Sichtbarkeit ist eben diese gelebte Liebe untereinander. Ich habe schon gesagt, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist Johannes 13, Vers 15. Das ist das Zeichen für Christen. Die Liebe untereinander. Und die geht eben auch noch weiter bis hin zur Feindesliebe sogar. Was uns herausfordert, was nur möglich ist, geistlich durch den Heiligen Geist und durch die Liebe, eine Quelle von Liebe, die eben unser Menschliches durchbricht. Ich fand es interessant, habe eine Podiumsdiskussion gesehen vom ICF München, wo es ums Impfen ging. Da haben sie versucht, lauter Christen zusammenzubringen, wo auch Impfskeptiker waren und Leute, die sich impfen lassen, eine Virologin und eine Theologin zusammen, haben da ein wenig versucht, so die Spannung rauszumachen, nicht rauszunehmen, aber halt einfach zu zeigen, wir wollen da gemeinsam uns ernst nehmen, trotzdem als Kinder Gottes und so weiter. Wir haben es zum Tag der Deutschen Einheit, das ist schon ein wenig her, wo sie das gemacht haben. Aber was ich interessant war gerade von dem Tobias Teichen, ein Satz, wo wirklich auch mein Herz ist in dieser ganzen Geschichte, dass ich denke, er hat gesagt, er glaubt, es geht nicht darum, was weiß ich, Zeichen des Teufels oder sowas, wenn du dich impfen lässt oder nicht, sondern er glaubt, die Herausforderung, wo wirklich der Teufel regiert in dieser Zeit, ist die, dass die Liebe zueinander erkaltet. Und das ist Offenbarung, das ist Endzeit. Das ist die Herausforderung, wo wir sind. Dass eben diese Polarisierung, dass die nicht dazu führt, dass man gegenseitig feindlich und hart wird. Und das ist genau der Punkt, wieso ist das so wichtig, dass unsere Liebe zueinander nicht erkaltet. Weil das ist, weshalb Jesus gekommen ist. Man kann verschiedener Meinung sein, man kann verschiedene Sichtweisen haben, ob es jetzt Corona ist oder andere Themen, egal, das wird so sein. Aber es kann nicht sein, dass unsere Liebe darunter auf der Strecke bleibt. In Titus 3, 4 bis 5 heißt es, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retters Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Die Menschenliebe Gottes. Und ich glaube, wo wir als Christen anfangen, Menschen zu lieben, echt zu lieben, nicht da die böse Welt, da leben wir Sichtbarkeit. Und das geht nur durch veränderte Herzen. Indem ich mein Herz verändern lasse, wo mich Menschen auch verletzen. Das hat nämlich Zachäus letztlich auch erlebt. Dieses Runterkommen zu Jesus war gleichzeitig reinzugehen in die Situation, wo ihn eigentlich total verletzt. Da ist ja die Menge um ihn herum. Da ist nur Jesus der eine, der vielleicht ihm gut gesonnen ist, wo schon spürt, aber der Rest, die haben garantiert auch, waren andere Blicke noch unterwegs. Und Jesus mutet ihm das zu, genau da reinzukommen, weil er genau da drin ist und genau da diese Nähe stiftet und genau da mir geistlich wachset und diese Liebe, auch die Menschenliebe, eine Quelle kriegt. Auch zwischenmenschliche Liebe. Genau da. Nicht in irgendeinem ich sage jetzt Prophetiekurs, obwohl ich Prophetie sehr schätze, weil es auch genau da dazu führen kann. Aber nicht in irgendwelche geistliche Sphäre, sondern es geht dann wirklich auch darum, sich auch der eigenen Verletzungen zu stellen, indem man Jesus aber im Blick hat, indem man in erster Linie auf ihn guckt. Unsere Vision nahbar, kostbar, sichtbar, das ist wirklich das, wie wir einfach auch Gemeinde leben wollen. Weil wir glauben, dass das Evangelium ist. Weil wir glauben, dass es nicht das ist, und das unterscheidet uns wirklich auch von manchen Konzepten, da sind wir uns auch bewusst, wie Gemeinde an mancher Ort gebaut wird. Es geht nicht ums Gemeindeprogramm in erster Linie, es geht nicht um Strategie in erster Linie, das wäre das, wie Zachäus versucht hat, sondern es geht in erster Linie um veränderte Herzen. Und ich glaube, und das ist das, weil wie wir auch Nahbarkeit jetzt auch konkret dann leben wollen, ist das, dass wir eben auch den Mensch und die Beziehung an erste Stelle stellen wollen. Nicht der Mensch, sondern Jesus, aber diese Menschenliebe Jesu, das an erster Stelle stellen wollen. Dass wir uns auf Augenhöhe begegnet, dass wir eben nicht nur an irgendeinem Organigramm hängen und an Dienste, die wir Lücke füllen müssen oder so, dass wir auch mit Lücke leben können, dass wir gucken, was sind die Begabungen, die Gott in der Einzelne reingelegt hat. Ein Zachäus, der konnte plötzlich Geld geben, ein anderer, der kann, kann Prediger, der Nächste kann sich wunderbar um Kinder kümmern oder eine super Deko herstellen und so. Das ist so vielseitig, was da möglich ist. Und ich glaube, das ist auch diese Nahbarkeit auf Augenhöhe, dass wir sagen, Jesus hat baut mit Menschen und zwar mit denen, die da sind, baut der Gemeinde. Und nicht, indem man ein Konzept hat und dann guckt, wer da reinpasst. Jesus hat damals den Leuten der Zachäus zugemutet und er mutet uns vielleicht auch der eine oder andere Mensch zu. Jeder hat da unterschiedliche Empfindungen auch, aber es soll dazu führen, dass man in Liebe zueinander wachsen. Und auch Kostbarkeit, leben wir im Lobpreis, finde ich, ist ein ganz starkes Element, wo das gelebt wird. Weil ich mir klar geworden ist, auch gerade an der Geschichte, dass Kostbarkeit wirklich was ist, was du nicht vom Intellekt nur greifen kannst. Und Musik ist wirklich was wunderbar Kostbares, was Gott kreiert hat. Wo was mit uns macht, wo du vielleicht nicht gleich verstehst, aber das macht was mit uns. Dass wir Gott loben mit Musik, das ist schön. Dass Schönheit hat da Platz. Das ist das, was auch eine Beziehung dann wertvoll macht. Freude ist ja auch was, wo du jetzt nicht nur irgendwie intellektuell erklären kannst, sondern das musst du erleben, die Freude, die Jesus dir gegenüber hat. Und ich glaube, das spielt im Lobpreis einfach auch eine große Rolle. Und auch bei dieser Kostbarkeit ist eben auch gerade dieser Text, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Sklaven. Das bringt uns auch runter, dass wir dieses teuer erkauft werden, diese Kostbarkeit, kriegen wir nur bei Jesus letztlich. Auch da, wo wir Menschen dienen, wo wir Menschen lieben, ist das Gegenstück dazu. Wir sind nicht Sklaven dieser Menschen. Nicht das, was die alles wollen, müssen wir erfüllen, dass wir gute Christen sind. Das wäre auch wieder gesetzlich, sondern wir geben diese Kostbarkeit, die Jesus hat, für sie rein. Aber das geht von Jesus aus, nicht von den Menschen um uns herum. Auch menschliche Erwartungshaltungen können uns kirre machen. Aber das ist nicht der Fokus, sondern der Fokus ist diese Kostbarkeit, dass die zum Zug kommt. Und die Sichtbarkeit, da ist uns einfach auch wichtig, dass wir Sichtbarkeit nicht suchen müssen, sondern dass ich fest davon überzeugt bin, dass wenn unsere Herzen sich verändern, dann wird es sichtbar werden und wird einen Weg finden in die Sichtbarkeit rein. Das ist fast ein Automatismus, sage ich mal, wie beim Zachäus. Man kommt plötzlich auf ganz neue, überraschende Ideen und ich glaube, das ist bei uns auch so. Dass dann Leute plötzlich auf Ideen kommen, wie sie andere Menschen dienen können oder was Gutes tun können, wo wir vielleicht als Leitungsteam nicht mehr auf dem Schirm hatten. Und dann wollen wir nicht diejenigen sein, die sagen, nee, das geht nicht, sondern dann wollen wir diejenigen sein, die sich freuen und sagen, das ist ja wunderbar. Das ist die Sichtbarkeit. Wir brauchen nicht evangelisieren gehen, in dem Sinn, dass wir uns irgendwelche, so gesetzlich irgendwelche Opfer suchen draußen, die wir zutexten und uns freuen, wenn sie in den Gottesdienst kommen. So. Das fand ich auch so stark bei der Sabine Deron, wo sie gesagt hat, wenn unser Herz da nicht dran ist, also so, dann brauchen wir es eigentlich gar nicht machen. Irgend sowas war es in die Richtung. Und ich glaube, das stimmt. Wenn ich den anderen nicht liebe, dann ist es Heuchelei. Wenn ich ihn auf Jesus anspreche, dann ist das nur mein frommes, religiöses Bedürfnis, wo ich meinen stillen zu müssen. Aber das hat wenig Auswirkungen. Aber da, wo mir ein Mensch wirklich wichtig wird, so wie Jesus Zachäus wichtig geworden ist, da werde ich Mittel und Wege finden, mit ihm auf Augenhöhe, ganz kreativ und entspannt auch, ihm zu begegnen und ihm derjenige zu sein, der ihm die Brücke schlägt zu Jesus. Genau, soweit. Und jetzt würde ich gerne einfach mal beten noch miteinander. Ihr dürft gerne auch zum Gebet kommen. Mit Heidi und ich stehen bereit im Foyer, wenn ihr Gebetsanliegen habt, wenn ihr vielleicht merkt, das sind auch Verletzungen. Das ist ja auch so ein Punkt. Zachäus musste nicht sich erst verändern, dass Jesus zu ihm gekommen ist. Sondern er ruft ihn aus seiner Verletzung, aus seinem Versteck heraus, dass seine Beziehungen geheilt werden um ihn herum, durch das, weil sein Herz heil wird. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Herr, und ich danke dir echt, ja, man kann viele Visionen haben oder Dinge, Herr, das ist ja alles zählt und steht und fällt letztlich mit deiner Gegenwart und dass du wirklich auch so bist. Herr, und ich danke dir, dass ich von ganzem Herzen sagen kann, dass du so bist, dass du nahbar bist, dass du kostbar bist und dass du auch bis ins Sichtbare rein wirklich Veränderungen in unserem Leben schenkst. Ich danke dir für die Leute, wo wir das und Zeugnisse, wo wir einfach auch schon gehört haben, wo du genau das gemacht hast, auch in unserer Mitte, wo du Herzen verändert hast, Jesus. Und ich bete, dass du uns immer mehr und reifer werden lässt in deiner Liebe, dass unsere Herzen sich immer mehr verändern. Und dass wir kreativ werden, wie wir wirklich im Sichtbaren andere Gutes tun können, Jesus. Du siehst, wo wir auch jetzt in dieser Pandemie vielleicht auch mit Ängsten geplagt sind, wo uns Dinge niederhalten wollen, Herr. Da strecken wir uns auch aus nach deiner Freiheit, nach deiner Liebe, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns in diesem Trubel, in unserem Jericho, wie auch immer das aussieht, begegnest, Herr. Nicht, weil du an uns vorbeigehen willst, sondern weil du stehen bleiben willst, weil du uns runterholen willst, weil du uns wieder ganz nah an dein Herz ziehen möchtest. Jesus, und ich bete auch um Verzeihung. Du wärst auch, wo wir uns viel vorgenommen haben vielleicht auch und gerade diese Beziehungen dann doch nicht gelebt haben und wo auch vielleicht Gemeindeprogramm plötzlich wieder in den Vordergrund gerückt ist, Jesus. Du siehst, dass wir unterwegs sind. Und ich bete da echt, dass du uns aber das lehrst, dass wir immer mehr organisch wirklich Gemeinde bauen, so wie du es dir vorstellst. Und dass wir in deiner Liebe zueinander wachsen. Und ja, wirklich Menschen dazu gewinnen, Herzen gewinnen, Jesus, weil du unser Herz zuerst gewonnen hast für sie. Und da bete ich einfach echt auch, dass du deine Liebe ganz neu in unsere Herzen eingehst. Gerade da, wo vielleicht auch Probleme sind und Schwierigkeiten sind, Herr, wo man sich vielleicht auch nicht so riechen kann, Jesus, bete ich echt um deinen Geist, um deine Erneuerung, um deine Vergebung, um deinen Frieden, Herr, und um deine Liebe. Amen.